Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge. Und Freunde der Sonne da draußen, es ist Frühling. Wir haben die schönsten Frühlingsgefühle hier und Frühjahrstemperaturen, nämlich 17 Grad, nur kurz mal am Rande. Wie immer geht es rund um das Thema Krebs, das wisst ihr ja. Und ich habe hier jede Woche Betroffene sitzen, Angehörige, Vereine oder auch Ärzte. Und heute besonders erfreut bin ich darüber, dass Marvin hier sitzt. Denn Marvin habe ich zugespielt bekommen über meine liebe Annette. Annette, es geht einen dicken Kuss an dich raus da draußen. So schön, da wirst du bestimmt auch nachher ein bisschen drüber erzählen, Marvin, wie Annette und du, wie ihr euch kennengelernt habt. Annette hat einen richtig coolen Blog bei Kurvenkratzer. By the way, Kurvenkratzer kann ich ja hier gerade nochmal spoilern, gucke mal gerade schnell auf mein Handy. Und zwar ist bald der Kurvenkratzer-Kongress ja auch wieder. Und falls du dich noch nicht angemeldet hast, dann mach das unbedingt. Und zwar geht es los am 12.04., das ist ein Freitag von 15 bis 19 Uhr, Samstag von 13.04. von 9 bis 14 Uhr. Und inhaltlich wird es um das Thema Kommunikation gehen, Kommunikation um das Thema Krebs, Storytelling. Und es ist so eine coole Veranstaltung auf jeden Fall. Also sei unbedingt dabei. Ich rühre hier mal gerade so ein bisschen die Werbetrommel. Und ja, heute habe ich Marvin hier sitzen. Marvin ist 21 Jahre alt und endlich habe ich mal wieder einen jungen Mann bei mir im Podcast. Denn irgendwie trauen die Männer sich, glaube ich, nicht so in den Podcast zu kommen. Und deswegen freue ich mich total, dass Marvin hier ist. Marvin hatte 2022 die Diagnose Kindernierenkrebs. Marvin ist mittlerweile in der Ausbildung zum Fachkraft zur Lagerlogistik. Und ich freue mich total jetzt auf seine spannende Geschichte. Marvin, es ist so schön, dass du da bist und ja, dass du uns heute mitnimmst in dein Leben, in deinen spannenden Alltag und vor allem auch mit 19 an Krebs erkrankt. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Ja, Marvin, lass uns mal ein bisschen so in die Vergangenheit reisen. 2022 hatten wir ja noch mitten Corona, richtig?
Richtig.
Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, was war da gerade los? Privat, beruflich vielleicht? Ja, erzähl doch mal ein bisschen.
Also es war, angefangen hat das Ganze nach Ostern, das Wochenende direkt nach Ostern. Es gingen die Schulferien zu Ende und ich war am Arbeiten. Beziehungsweise als ich das erste Mal merkte, hatte ich Mittagspause. Ich saß eigentlich nur zu Hause, war mit meinen Eltern am Reden, hatte einen Kaffee getrunken und merkte, wie ich Rückenschmerzen bekomme, also im rechten Rückenbereich. Naja, gut, und da ich in der Lage, tätig bin, dachte ich, ja gut, falsche Bewegung gemacht, passt schon.
Ja.
Aber es ist tatsächlich im Laufe des Nachmittags schlimmer geworden. Und ich dachte mir also, so eine extreme Bewegung habe ich jetzt heute Morgen aber nicht gemacht. Und ich habe dann um 3:30 Feierabend gemacht. Wir hatten nichts mehr zu tun und ich hatte noch Überstunden. Dachte ich mir, komm, passt schon. So, ich bin heim. Und hatte mich dann ziemlich zurückgezogen. Und irgendwann am Abend dachte ich, weißt du was, nimmst meine Ibu, vielleicht ist er dann besser. Hatte ich die genommen, bin eigentlich ziemlich früh ins Bett gegangen, also es war vielleicht 8:30, 9 und konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Also es tat tatsächlich höllisch weh und es strahlte dann bis in den rechten Bauchraum irgendwann aus. Und also das ist tatsächlich die Nacht bis heute, wo ich verfluche und sehr ungern dran zurückdenke, weil das wirklich Schmerzen waren, die sind unvorstellbar. Und an dem Morgen war ich dann gekommen. Oh, Entschuldigung, das Telefon klingelt. Gut, also.
Alles gut. Das ist komplett live hier.
Genau, ich bin dann aufgestanden, meine Mutter war am Arbeiten, mein Vater war schon wach. Dann sage ich, du Papa, die Schmerzen sind immer noch nicht besser. Bring mir nachher eine Notaufnahme bei uns hier unten. Also ich lebe an der Schweizer Grenze und unsere Versorgung hier unten ist astrein. Man betrachtet den Zynismus jetzt da drinnen. Also gut, dann hatten wir, sind wir 12:30, 12:45 dann runtergefahren in die Notfallpraxis. Wir tippen auf den Blinddarm, also bin ich auch unter diese Bescheinigung in die Notaufnahme eingeliefert worden. Das war 14 Uhr am 23. April, also jetzt ist echt. Also, ja. Es war 14 Uhr ungefähr. Und dann nachher in der Notaufnahme bis irgendwann abends um 8:30.
Scheiße.
Ohne Flüssigkeit, ohne gar nichts. Es war ziemlich heftig. Naja, gut, natürlich, man ist dann auch noch ziemlich übermüdet, weil die ganze Nacht nicht geschlafen und ja, kommt hier abends irgendwann, es wird ein CT gemacht. Also gut, ins CT. War meine erste Erfahrung damit und sie war nicht gerade Begeisterung hinter den Grenzen. So, dann war das CT fertig, danach ich wieder 2 Stunden Notaufnahme. War irgendwann schon 21:45. Meine Eltern hatten schon den Gedanken gehabt, dass ich bleiben muss und hatten dann einen Rucksack mit ein paar Wechselklamotten und so abgegeben bei der Security. Meine Eltern durften wegen Corona nämlich nicht ins Krankenhaus. So, und dann kommt abends um die Uhrzeit, dann 21:45, ein Pfleger und sagt, sie haben eine Raumforderung rechts. So eine Art Wanderniere. Also ihre Niere ist nicht da, wo sie hingehört. So, ich total perplex hier. Okay, was mache ich jetzt? Ja, wir werden sie aufnehmen. Okay. Gut. Das dauert aber nochmal 3 Stunden. Nachts um 1 kam ich dann auf die Notaufnahme. Nee, nach wurde die stationär aufgenommen. Ja. Die erste Frage, wo mich der Pfleger stellt, da haben sie noch einen Wunsch. Sage ich, ja, ich würde gerne mal was trinken. Das war dann möglich, weil ich hatte über 14, 15 Stunden nichts mehr getrunken und hatte ziemlich trocken. So eine CD vom CT mit der Bitte am 29. April soll ich in Freiburg erscheinen im interdisziplinären Tumorzentrum. Das ist das neue Tumorzentrum am Uniklinikum. Übrigens ein sehr schönes Gebäude, mal so nebenbei. Gut, bis dahin bekam ich Novalgien und zwar nicht gerade zu wenig. 29. April. Meine Eltern mit mir hoch, beide hatten frei. Meine Schwester, zu dem Zeitpunkt gerade mal 13 Jahre alt. Nee, sie wurde 13, Entschuldigung. Die war 12. Ist dann nach der Schule zu meinen Großeltern gefahren. Die haben sie an dem Abend noch abgeholt. So, aber wegen Corona-Vorschriften durfte ich nur alleine zu dem Arzt, zu dem Gespräch. Dann sagt er eben, wir haben uns mit den Urologen besprochen, weil das ja urologische Abteilung ist, was sie da haben. Ja, wir werden sie operieren müssen. Hier in Freiburg. Sag ich, ja, okay. Wann soll das sein? Sagt er ja wahrscheinlich Ende nächster Woche. Bis dahin bekam ich dann Morphium verabreicht oder halt verschrieben. Ja. Also mir ging es tatsächlich sehr gut dann in der Woche bis zur
Ja,
Operation.
klar.
genau. Tatsächlich riefen die noch am selben Nachmittag an. Wir saßen in der Zeit in Freiburg beim Starbucks am Hauptbahnhof. Weil logischerweise das ein bisschen sacken lassen und so.
Ja.
Eben, es steht fest, sie werden sie operieren und sie kriegen am Montag dann Bescheid, wann wir sie aufnehmen und so weiter. Montag kriege ich den Anruf, eben kommen sie Donnerstag, werden sie aufgenommen. Und am Freitag werden wir sie operieren. Also, Wir am Donnerstag nach Freiburg hoch, es war der 5. Mai. Es war ziemlich neblig draußen und ziemlich nass. Das weiß ich noch. Aufnahme sollte um 11 sein. Meine Mutter und ich waren um 10 in Freiburg. Wir sind dann in ein Café, das direkt gegenüber vom Uniklinikum ist. Haben dort noch eine gemeinsame Tasse Kaffee getrunken und uns ein bisschen darauf vorbereitet, was kommt jetzt, was wird da kommen. Und eben 11 Uhr sind wir rein in die Urologie, haben die ganzen Gespräche da gehabt. Gegen 13 Uhr, 13.30 Uhr bin ich dann stationär aufgenommen worden. Dann diese ganzen Gespräche noch im Laufe des Nachmittags und des Abends, hier Anästhesie und so weiter. Ja, Freitag war dann die Operation. Mittags ging 12:30 Uhr. Aufgewacht bin ich 3:45 Uhr am Nachmittag. Und hab dann am Wochenende danach erfahren, am 9. Mai, eben, sie haben einen Tumor gehabt von der Größe 20 mal 10 mal 10 Zentimeter. Wir haben den entfernt und den oberen Teil der Niere, den Rest haben sie noch. Okay.
Schönen Dank auch.
Jo. 12. Mai bin ich entlassen worden. Eben dachten sie, der pathologische Befund wird, ja, gute Woche, anderthalb dauern. Rufen sie dann an. Okay. Ja, kam nicht. Ich sollte in der Zwischenzeit regional nach einem Urologen suchen, der mich alle Vierteljahre dann kontrolliert. Habe ich gemacht. Und die wollten den ersten Termin aber gleich ein paar Wochen nach der Operation, auch um zu schauen, wie die Wundheilung abläuft. So, wir schreiben den 30. Mai 2022. Ich war immer noch krankgeschrieben, einfach weil wir in unserer Firma auch viel Material haben, was ziemlich schwer ist und dass die Wundheilung nicht gestört wird.
Ja, klar.
So, mein Urologe ist in Bad Säcking, 20 Kilometer von Waldshut entfernt. Wunderschöne Stadt. Und die riefen dann in Freiburg an. Und haben auch erfahren, ja, der Befund ist da. Eben, sie sollen doch bitte per Fax nach Säcking schicken. Wurde gemacht. Also meine Wundheilung war übrigens zu dem Zeitpunkt sehr gut abgelaufen. Dann sagte meine Urologin aber, gehen Sie bitte nochmal ins Wartezimmer. Ich musste mir in aller Ruhe durchlesen. Ja, okay. So, ich schrieb meinen Eltern und meinen Großeltern jeweils eine WhatsApp, eben, Untersuchung ist soweit okay, aber sie ist mit meinem Bericht gerade verschwunden. So, ja, meine Eltern, ja, okay, gib Bescheid, wenn du weißt, was los ist. Sag, ja, schon okay. So, 13 Uhr, ungefähr, wurde ich dann reingerufen und dann sagte sie, also ich rufe jetzt nochmal in Freiburg an, in ihrem Beisein. Ich möchte es offiziell bestätigt haben. Okay. Das tat sie. Fragte nochmal explizit, ob die sich auch ganz sicher sind mit dem, was in dem Bericht drin steht. Und dann sagte sie, ihnen ist ein Nephroblastom entfernt worden. Und ich guck sie an, ein was? Sagt sie, ein Nephroblastom, das ist ein Kindernierenfest. So, man hockt natürlich erstmal total da. Ja. Scheiße, auf Deutsch.
Natürlich, ja.
Und man denkt sich aus dem Himmelswillen. Und dann sagte sie, eben, wollen Sie mal kurz raus ein bisschen frische Luft schauen und nachher nochmal vorbeikommen? Sag ich, ja. Ich bitte drum, oder? Sagt sie, ist kein Thema. Also bin ich raus. Rief meine Eltern an. Es war 1:55 Uhr, war mein Vater, fährt 1:30 Uhr mal zur Arbeit. Und dann sag ich, der Befund aus Freiburg ist da. Und sagten sie, und was hat er ergeben? Aber er war nicht gut, aber ich, er war bösartig. Meine Eltern total geschockt. Sagten sie, wo bist du jetzt? Ich bin am Bahnhof in Säcking. Sagten sie, Oma und Opa, da sagt, die wollen nicht beide in Säcking. Sag ich, nee, die sind beim Autohändler, die Reifen wechseln. Er sagt, sie geht trotzdem zur Wohnung von Oma und Opa. Ich gebe Oma Bescheid. Sag ich, ja, schon okay. So. Solange meine Großeltern noch nicht da waren, saß ich einfach nur regungslos im Sessel. Meine Oma wusste Bescheid. Durch meine Mutter, was los ist, und die sind auch sofort heimgekommen. Und als meine Großeltern dann da waren, da war vorbei.
Glaube
Also
ich
da war
dir.
ich nervlich ziemlich zusammengebrochen.
So verständlich.
Und der Schock saß bei uns allen ziemlich tief. Also es war. Ja. Ich meine, natürlich, wir rechnen dann damit, dass ein 19-Jähriger von jetzt auf gleich an Krebs erkrankt.
Ja, absolut, ja.
Und wir sind dann tatsächlich an dem Nachmittag nochmal zur Urologin hin, haben dann mitbekommen, eben, ich habe einen Termin in Freiburg am 2. Juni in der Kinderonkologie. Da ist ein Kinderhirnkrebs ist und das dann tatsächlich noch zum Teil unter die Kinderonkologie fällt. Also sehen wir am 2. Juni nach Freiburg hoch. Ich wurde gerönt. Ich hatte das Gespräch mit dem Kinderonkologen dort, dem Zuständigen. Und dann sagt er, eben morgen haben sie noch MRT und CT und nachher haben sie noch eine Herzuntersuchung. Also, wir in die Kardiologie getigert, Untersuchung gehabt und festgestellt, ich habe einen Klappenfehler. Also ich habe von drei Taschenklappen nur zwei tatsächlich oder Sägeklappen in der linken Herzkammer. Beeinträchtigt mich aber tatsächlich nicht. Und da später sind wir zum MRT und zum CT. 7. Juni haben wir das Gespräch mit der Onkologin in der im EGZ wieder. Und dann sagte sie eben, wollen Sie in die Kinderonkologie oder in die Onkologie, sage ich, nein, mit in die Onkologie. Er sagte, sie kann es verstehen, sonst haben sie je nachdem einen Patienten da, wo vielleicht 2, 3, 4 Jahre alt ist. Sage ich, nee, danke, darauf verzichte ich dann doch. Bin eine Woche später aufgenommen worden, bekam den Port eingesetzt und die Chemo. Das Prozedere lief dann bis Anfang Juni. Tatsächlich auch so. Und dann wurde wieder MRT gemacht. Ich wurde dafür auch stationär aufgenommen wegen der Chemo dann. Und das MRT-Ergebnis war noch am selben Abend da. Das vorläufige. So, und ich saß ziemlich ungeduldig am Warten in meinem Zimmer. Meine Onkologin kommt rein, sie guckt mich nur an und sagt nichts und ich wusste sofort, was sie mir sagen wollte. Wie gesagt, ich habe schlechte Nachrichten, sage ich, lassen Sie mir raten, ja, gestreut, oder? Sagt sie, ja, gestreut.
Scheiße.
Sag ich, ja, was machen wir jetzt? Sagt sie, wir können, wenn wir halten morgen Rücksprache mit Homburg. Dort ist nämlich die Studienzentrale für Nephroblastome in ganz Deutschland. Nachdem das erfolgt war, sagten sie eben, wir machen eine aggressivere Chemo nach dem ICE-Protokoll oder ICE-Protokoll. Die ist mit Platin gewesen. Eben, dass sie das hinlegen. Sage ich, gut. Passen Sie auf. Kann ich übers Wochenende nochmal nach Hause, einfach um den Schock zu verarbeiten?
Klar.
Ja, können Sie. Ich hatte an dem Wochenende meine Aufnahme in der Feuerwehr gehabt, die ich jetzt allerdings vor ein paar Monaten aus gesundheitlichen Gründen verlassen habe. Ich bin ganz nebenbei Sanitäter im Deutschen Roten Kreuz, ehrenamtlich.
Wow.
Das bin ich auch heute noch und bin auch tatsächlich sehr stolz darauf. Ich hatte mich an dem Wochenende mit einem damaligen Freund getroffen, mit dem ich sehr gut verstanden hatte. Hatten einen sehr schönen Abend gehabt. Tag später hatte meine Mutter Geburtstag. Wir haben ihn gefeiert, wir haben ihn auch genossen, aber es war tatsächlich eine andere Situation wie sonst.
Ja, klar.
Und vor allem, es war doch insofern ziemlich, ja, weil missmutig oder seltsam, weil ich an dem 7. Mai, beim Monat vorher, ja im Krankenhaus lag, frisch operiert. Meine Eltern sind an dem Tag getraut worden und wir machen so einen Familienausflug normalerweise an dem Tag. Natürlich fehlt ja auch schon total ins Wasser. Naja, gut. Ich bin dann die Woche darauf, wie versprochen, in Freiburg wieder gekommen. Hab die Chemo gemacht. Hab eine Stammzell Sammlung gemacht. Für die mögliche Hochdosis-Chemo. Joa. Und während ich diese Stammzellsammlung hatte, es sind immer mehr Haare ausgefallen und ich wusste, dass es soweit. 4. August bin ich entlassen worden mittags. Saß im Zug nach Basel. Von dem zweiten Zug nach Erzing. Mein Papa hatte mich abgeholt, ich hatte ihn gefragt, ob er was macht, sagte ja, genau. Bin eine Stunde zu Hause oder vielleicht anderthalb, sitze ich mit meiner Mutter im Auto nach Bregenz runter, weil wir hatten Opernkarten geschenkt bekommen. Für Madame Butterfly. Und das war ein absolut klasse Abend. Ja, ich war ganze 6 Tage zu Hause. Da sollte ich wieder aufgenommen werden für die nächste Chemo. Zuvor wieder MRT. Und das hat sich gezeigt, die Metastasen sind ziemlich resistent. Sie wachsen auch unter dieser sehr aggressiven Chemo. Man hockt natürlich echt und fragt sich auf gut Deutsch, verdammt nochmal, was hab ich eigentlich verbrochen? Oder was hab ich verbrochen, dass ich mit so einer Scheiße gestraft bin? Also, und ich bin dann, haben die Ärzte gesagt, wir stellen jetzt die Chemo in Eigenregie zusammen, ob wir das hinkriegen. Dass wir sie wenigstens stoppen können, aber wir werden sie operieren müssen, das ist sicher. Richtig gut. Da ich, man startet die Chemo, sagt sie ja in 3 Stunden. Na, ja gut. Dann bin ich bis dahin da. Hab die Kapelle, die sie in der Onkologie haben, aufgesucht. Und dachte mir mit meinen ersten 2 Mal, ich, sagen wir es mal so, nicht getraut, eher. Ich hatte in der Zeit, wollte ich nicht. Ich meine, natürlich, ich habe schon jedes Mal gebeten und gesagt, bitte, mach das endlich auf und vor allem, dass es ein gutes Ende nimmt. Also ich habe mich tatsächlich nicht getraut, die Kapelle zu betreten. Erst beim 3. Mal. Es hatte Wirkung gezeigt. Ich hatte am 1. September ein MRT und bekam am 8. September einen Anruf. Abends. Ich wollte meine Schwester abholen, die war beim Klettern gewesen. Und, nebenbei lief dann die ganze Zeit im Radio eben diese Eilmeldungen, dass Königin Elisabeth die beide gestorben ist.
Okay, ja.
Da dachte ich mir, naja, gut, ist doch schade, aber gut, habt ihr sehen, ich sehe bei 96.
Sehr gut.
Ja, gut, ich meine, man darf man ja auch mal, ne?
Na klar.
Und, dann klingelt das Telefon im Uniklinikum Freiburg hier. Wir haben, wenn man es so möchte, gute Nachrichten. Die Chemo hat Wirkung gezeigt. Die Metastasen sind im Stillstand gekommen. Ein oder zwei sind sogar danach aus, auf sie zurückgehen. Sag ich,
Wow.
gut. Wie geht's weiter? Sagt sie, am 15. September kommen Sie bitte nach Freiburg. Dann haben Sie das Vorgespräch, die Operation.
Ja.
Für die Anästhesie und so weiter. Sie wird 9 Stunden dauern.
Boah.
Und sie werden eine Hype bekommen unter der Operation. Very okay. Also, wir haben am 15. September nach Freiburg hoch. Hatten das OP-Gespräch und da wurde mir das erst richtig bewusst tatsächlich, was alles gemacht wird.
Mhm.
Weil er sagte zu mir eben, ihre Niere muss entfernt werden rechts. Die Metastasen werden entfernt, sie kriegen diese Hypack gespült unter der Operation. Jo. Okay. Und sie werden ein Stück von ihrem Bauchfell entfernt bekommen, weil das gefallen ist. So, dann das Anästhesiegespräch. Und dann sagte der eben in der Anästhesie, wie lange eben, dass sie mir das und das verabreichen bei der OP und wie lange sie dauert und so weiter und dass ich danach eben auf die Intensivstation komme.
Hm.
So, logischerweise immer bei dem Wort Intensivstation habe ich bis dahin total Panik bekommen. Naja. 19. September komme ich nach Freiburg. Bin aufgenommen und treffe den Chirurgen wieder, der sich auch mir vorgestellt hatte, dass er mich operieren wird. Ein absolut klasse Mensch, ohne den ich wahrscheinlich heute nicht hier sitzen würde. Also der ist wirklich eine absolute Koryphäe und auch menschlich sehr herzlich. Genau, also abends habe ich Tabla gehabt mit ihm. Frühmorgens am 20. September werde ich geweckt vom Pflegedienst gegen 5. Denn ich musste zuvor noch einen Corona-Schnelltest machen. Weil es könnte ja sein, ich habe Corona und der OP-Termin muss verschoben werden. Ja, okay, dann machen wir diesen blöden Test.
Mhm.
Seht sich dieses wunderschöne Nachtgewand an, das ja echt grausam ist. Meine ganzen Sachen hatte ich dem Pflegedienst schon gegeben. So, und dann kam der Chirurg noch rein. Ich meine, ich dachte mit dem schönen Respekt, dass er schon auch, dass er ebenfalls zu früh wach ist. Hat die, mit einem Filzmarker markiert, wo die Wolle sein wird. Und auch die Möglichkeit eines Stomas zustande. Falls ich auch Metastasen am Darm gehabt hätte. So. Werd von Station geholt und dann in diesem Raum vor der Anästhesie, wo ja die Betten stehen und so. Und mir wurde von vielen gesagt, das Ding sieht aus wie ein Schlachthof. Ja, ich kam mir dann tatsächlich vor wie in einem. Also, sowas Kaltes und Unheimliches. Das ist echt Folter. So, war auf dem OP-Tisch. Eben wurde da vorbereitet für die Operation. Und so hatte sehr nette Anästhesisten dort. Und kriegt dann eben die Maske aufgesetzt. Spüren Sie schon was? Hm. Merken wir, wie die ganze Birne voll dröhnt, weg war ich. So, werd wach. Und merkt mir, ist ziemlich übel. Das hatte ich dann in dem ganzen Vorbereitungsraum auch zum Besten gegeben und hat den Raum verschönert. aber die hatten schon mit sowas gerechnet und sagten, ich war noch total benebelt, aber sagten, ist ja nicht schlimm, mein Gott, ist ein Austermin, oder?
Ja, klar, ja.
Das war tatsächlich schon zu viel für mich und ich war wieder voll weg.
Mhm.
Ich mache erst wieder auf der Intensivstation auf und höre meine Mutter und meinen Chirurg miteinander reden. Hey, du hast es überstanden, oder? Sag ich. Und wie sieht's aus, oder? Sagten sie, du hast keine Niere mehr. Du hast keine Gallenblase mehr. Du hast keinen Blinddarm mehr. Du hast keinen Bauchfell mehr. Die Hypack ist gemacht worden und du hast auch keinen Stoma bekommen. Meine erste Reaktion, geil, ich bin keine Gallenkollegen. Ja, Das führte dann zu Schmunzeln beim Chirurgen und bei meiner Mutter. Ja. Und tatsächlich, ich muss sagen, es ging relativ schnell auch wieder auf. Also ich bin zwar 2 Tage später nochmal notoperiert worden, weil es am Gallengang ein kleines Leck gab, was genäht werden musste. Aber das Risiko bestand tatsächlich auch. Und ein Leberriss musste geflickt werden. Mhm. Aber nachdem diese Notoperation war, ging es ziemlich schnell wieder aufwärts. Ich konnte auf den Tag genau 3 Wochen nach der Operation nach Hause entlassen werden. Und ich war mega glücklich. Weil ich war zu Hause, ich war bei meinen Haustieren, ich war bei meinen Eltern, meiner Family, meiner Schwester. Jo, hatte dann im November noch die Bestrahlung 15 Tage lang. Im MRT im Dezember zeigte sich allerdings, dass ich in der Flanke noch was drin. Also gut, das bedeutete noch mal eine Operation. Das war aber eine im kleinen Rahmen. Anfang Februar letzten Jahres, da ist ein Stück Bauchwand entfernt worden und so ziemlich der Großteil der ersten Operationsnarbe aus dem Mai. Mhm. Ich hatte die letzte Bestrahlung dann nochmal im April, um Ostern rum und bin seit dem 22. Juni in Nachsorge.
Also deine Geschichte füllt ja eigentlich so 3 Leben, würde ich mal behaupten. du erzählst das jetzt hier so total locker und ich würde natürlich gerne nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen dann auch. Kannst du uns so ein bisschen in den Moment mitnehmen? Du warst ja alleine, Marvin, als du die Diagnose bekommen hast. Also was hast du da irgendwas gefühlt? Oder gab es da irgendeinen Moment, wo du dachtest, boah, bin ich jetzt hier im falschen Film oder was ist hier los?
Also ich muss sagen, ich hatte, als ich es erfahren habe, Angst bekommen.
Ja, bestimmt.
Weil ich meine natürlich, Krebs ist so eigentlich so immer noch die bekannteste natürliche Krankheit eigentlich auf Erden.
Ja.
Und wenn man auf einmal feststellt, man ist selber jetzt Teil davon. Man verflucht alles in dem Moment. Hm.
Ja, ja.
Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man je nachdem guckt, was so draußen ist, an den Busbahnhöfen zum Beispiel bei uns hier unten, die rauchen und zwar nicht gerade normalen Tabak, haben ziemliche Alkoholexzesse und haben gar nichts.
Mhm.
So, wenn man dann selber eigentlich jemand, der ja, was eigentlich nur ein ganz normales Leben führt, wie jeder andere auch, plötzlich damit konfrontiert wird, ja, es ist ein komisches Gefühl.
Mhm.
Man hat Angst, man weint, man versucht aber auch optimistisch zu bleiben. Also es fällt einem alles schwer in dem Moment. Es ist wie eine Riesenlast, die man in dem ersten Moment, man kann sie nicht loslassen, man spürt, wie sie einen erdrücken möchte.
Mhm. Ja, absolut. Wie hast du so, also du, es war ja Corona noch und du musstest ja die meisten Sachen auch alleine durchleben dann eben. Sprich, durftest du auch im Krankenhaus, egal welche Operationen das jetzt waren oder auch Chemotherapien, wo du auch stationär aufgenommen wurdest, durftest du da Besuch empfangen oder gar nicht?
Ich durfte Besuch empfangen, denn Gott sei Dank, die Freiburger sind lockerer gewesen damals als die in Waldshut.
Und die Nordrhein-Westfaler.
Also ich muss tatsächlich sagen, nach der ersten Operation durfte offiziell nur eine auf Station. Aber meine Eltern hatten dann mit dem Pflegepersonal gesprochen, sagten, wenn der eine draußen war, dann der eine rein und wenn er fertig ist, tauschen sie einfach schon.
Okay.
Also muss ich sagen, fand ich sehr schön. Die sind eigentlich ziemlich locker gewesen.
Mm.
Und ich durfte auch in all der Zeit Besuch haben. Ich muss natürlich halt aufpassen. Klar, es war mitten im Hochsommer dann.
Ja.
eben aufpassen wegen meiner Haut und so. Ich hatte die meiste Zeit ein Cappy auf. Das habe ich heute noch, aber ich tue es tatsächlich nicht mehr an. Weil ich hatte die ganze Chemo ja auch ausgeschwitzt und das Cappy hat aufgefangen und ich sag mal, nicht direkt als Mahnmal, aber an sowas könnte man es tatsächlich sehen, das Cappy. Also tatsächlich so, ich habe auch den inzwischen wieder entfernten Port zu Hause eingetütet. Und beide stehen für mich einerseits als Mahnmal, aber auch als ein Zeichen der Hoffnung.
Wow. Wahnsinn. Was für berührende Worte auch. Was hat dir Kraft gegeben in der Zeit? Ich meine, gab es auch so die Momente, wo du gedacht hast, vor allem als die Ärzte auch gesagt haben, es sind Metastasen da und ja auch nicht gerade wenig, gab es schon den Moment bei dir und auch bei deiner Familie, wo ihr vielleicht darüber auch nachgedacht habt, hey, was ist, wenn du es nicht schaffst?
Ja. Also wir hatten tatsächlich, als wir erfahren haben, dass ich Metastasen habe, Riesenangst gehabt. Vor allem, als die Ärzte uns sagten, dass es vielleicht auch eine Hochdosis-Chemo nicht bringt.
Ja, das und ist schon heftig.
Da hatte ich tatsächlich ziemlich Angst gehabt, dass es vorbei sein könnte mit nicht einmal 20 Jahren. Klar, ich hatte viel Zuspruch gehabt, es wird gut laufen, mach dir keine Sorgen und wir sind auch bei dir von meinen Freunden und auch von Teil meiner Arbeitskollegen. Aber wir hatten tatsächlich in den Tagen ziemlich Angst gehabt.
Ja. Was hat dir da geholfen?
Ich bin optimistisch geblieben. Also ich habe mir trotz allem tatsächlich gesagt, hey, es wird laufen. Ich meine, ich bin schon Kämpfer, es klappt und es wird auch klappen. Und also tatsächlich immer sich so gut zugesprochen, aber tatsächlich auch ein riesiges Gottvertrauen. Dann war es dann das Wort.
Wow. Bist du sehr gläubig? Also ja. Warst du von Anfang an sehr gläubig, dass der Glaube dann eine sehr große Rolle gespielt hat auch?
Also gläubig war ich tatsächlich auch schon vor der Krebsdiagnose.
Ja.
Aber ich würde tatsächlich auch sagen, durch den Krebs ist es noch stärker geworden als vorher.
So schön.
Weil, ich tatsächlich auch sehr viel Ehrfurcht habe. Und, auch ziemlich großen Respekt. Also ich glaube tatsächlich daran, es gibt eine höhere Macht als unsere.
Absolut, ja.
Und, also, nein, tatsächlich, ich glaube, ziemlich tief.
Wow.
Was wahrscheinlich auch sehr selten ist, vor allem in meiner Alterszeit heute gerade.
Ja, aber es ist auch so wichtig, sich mit dem auseinanderzusetzen, dass es eben auch die Endlichkeit gibt, aber natürlich auch, dass es ein Leben danach gibt daneben auch. Und ich glaube, das sind die Menschen, also ich kann da auch von mir sprechen, nur für mich dann selber, aber ich habe eben auch schon viele interviewen dürfen, die eben auch so ähnlich gefühlt haben wie du. Wenn du vor diesen Momenten stehst und du weißt, ey, es könnte zu Ende sein für dich, bei mir waren es jetzt keine Metastasen, aber es sah auch am Anfang nicht so gut aus. Und wenn man meine Vorgeschichte kennt, dann gab es bei mir auch ein Suizidversuch und da sah es auch nicht gut aus. Und dementsprechend bist du schon mit dieser Unendlichkeit dann eben verbunden. Und dieser tiefe Glauben, der, wie man es ja auch so sagt, der versetzt schon Berge. Und wenn man wirklich so tief an sich glaubt und auch glaubt, dass man wieder gesund wird und dass man auch, sei es jetzt der liebe Gott oder egal an was man glaubt, dem man wirklich dann auch sagt, hey, hilf mir, mach irgendwas und gib mir ein Zeichen, dass du da bist, dass ich nicht alleine bin. Und ich glaube, das ist eben das, was sehr, sehr viel Mut auch beweist, definitiv, aber eben auch dieses Vertrauen, dieses tiefe, tiefe Vertrauen in sich, dass alles wieder gut wird, egal wie auswegslos es ist, oder?
Richtig. Und was ich auch sagen muss, Ich habe in all der Zeit, ich trage seit bald 5 Jahren Tag und Nacht mein Kommunionskreuz.
Wow, wie
das
schön.
Das habe ich zuvor tatsächlich nur an Ostern oder Weihnachten getragen, einfach aus Angst, dass ich die Kette kaputt mache. Aber ich trage seit 5 Jahren das Tag und Nacht und auch nach jeder Operation, sobald ich stationär aufgenommen war, ich habe sofort wieder angelegt und hatte auch in alter Zeit tatsächlich eine kleine Bibel und einen Rosenkranz mit dabei gehabt, den ich ja bis heute tatsächlich, wenn ich wüsste, okay, ich muss ins Krankenhaus länger, dann immer dabei habe.
So schön. Das ist so, so schön. Du hast ja auch eben gesagt, dass du, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es ein paar Mal gedauert hat, bis du dich getraut hast, im Krankenhaus in die Kapelle zu gehen, oder? Magst du uns mal in diesen Moment mitnehmen? Vielleicht gibt es ja auch was, was du dann auch gesagt hast in der Kapelle, dass du anderen Menschen dadurch auch Mut machen kannst, weil in jedem Krankenhaus befindet sich ja eine Kapelle. Ja, und vielleicht ist das auch nochmal so ein Rückzugsort, aber eben auch so ein Kraftort, wo man nochmal so reflektieren kann und aber auch nochmal diese Hoffnung spürt an sich, wenn man eine Kerze zum Beispiel auch anzündet und dann vielleicht auch ein wenig ein bisschen darüber nachdenkt und dann aber auch da oben um Hilfe bittet in dem Sinne.
Also ich ging tatsächlich rein. Es ist übrigens ein wunderschöner Raum in der Onkologie in Freiburg. Beugt sich der Weg, macht den typischen Kniefall. Und sagte, in Gedanken sprach ich tatsächlich eher.
Ja.
Ich spreche in voller Demut zu dir. Und bitte dich um das Erhören meines Gebetes. Dass diese Chemo anschlägt. Dass sie endlich Erfolg bringt. Und dass der Anfang ist, gesund werden. Denn ich habe da draußen viele, viele Menschen, die an mir hängen und die mich nicht gehen lassen möchten. Ich selber möchte nicht so früh gehen. Ich bitte um das Erhören meines Gebetes. Ich bitte den Vater unser im Nachhinein noch. Und hoffe, dass das. Und ich war sogar tatsächlich auch mit dem Gedanken am Stehen, als ich wusste, ich habe diese Riesenoperation, dass ich mir vom Klinikgeistlichen in Freiburg die Absolution erteilen lasse. Falls so mal schiefgelaufen wäre bei der Operation.
Wow, so schön. Aber du hast es dann doch nicht gemacht.
Ich habe es nicht geschafft, den Geistlichen zu erreichen. Und habe dann aber davor der Operation dafür nochmal dann die katholische Kirche im Klinikum aufgesucht in Freiburg. Und eine Kerze angezündet und mir fiel dann auch noch ein, die haben so ein Buch, wo man seine Eindrücke reinschreiben kann oder seine Wünsche, Hoffnungen, Gebete. Und ich fand meinen Eintrag von der Operation im Mai. Und hatte tatsächlich dann noch meinen neuen Eintrag geschrieben gehabt im September. In der Hoffnung, dass er. Weil ich eine absolute Angst hatte vor dieser Riesenoperation.
Verständlich, klar.
Ich meine, klar, man liegt ja nur 9 Stunden mal so auf dem OP-Tisch, ne?
Total, ja, absolut. Wow, Wahnsinn. Wie hast du die Chemotherapien vertragen? Hast du die ganz gut vertragen oder gab es da so einige Nebenwirkungen?
Ja, der ersten Chemo, ich hatte mal ein Darmproblem gehabt. Die waren aber mal 1-2 Tage später wieder abgeklungen. Eben nach dieser extremen, aggressiven Chemo im Juli. Da fingen meine Haare ziemlich schnell an auszufallen. und so, aber eigentlich stecke ich noch weitestgehend gut weg.
Mhm.
Die letzte, wo ich dann hatte, stationär, die, wo selber zusammengestellt wurde, die hat mich einiges an Nerven gekostet. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon keine Haare mehr auf dem Kopf.
Mhm.
Die hatte ich nämlich abrasieren lassen, einfach weil die fielen echt schon stundenweise aus und war wirklich büschelweise.
Mhm.
Aber die hat mich dann beschaffen gemacht. Also ich hatte eine gute Woche lang mit Durchfällen zu kämpfen gehabt. Trotz der Medikamente, wo ich genommen hatte. Und nachdem wurde es dann. Und nach der Hypack-Operation im September, ich fummel mal, dass die Hypack in Verbindung war mit dem Entfernen vom Blinddarm, der Gallenblase. Ich hatte über einen Monat lang mit Übelkeit zu kämpfen und mit ziemlich viel Erbrechen. Also ich habe echt kaum was zu behalten.
Mhm.
Hatte in der Zeit dann von der OP weg auf Kino abgenommen gehabt.
Boah.
Ich wünschte, es wäre heute der Fall. Ich vermute mal eher, dass es aber heute daran liegt, dass der ganze Fettstoffwechsel im Eimer ist. So.
Wow. Wahnsinn. Marvin, was ist nach der Zeit passiert? Also als du dann auch, also auch du wusstest, dass es dir besser geht, dass du auf dem Weg der Besserung bist. Hast du dir da vorher oder vielleicht auch mit Gott irgendwie das besprochen, dass du jetzt gerne was tun möchtest, auch für andere? Oder gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, hey, ich würde gerne durch meine Geschichte anderen Menschen dann eben auch helfen und gerade auch jungen Menschen vor allem in dieser Situation?
Also ich muss sagen, ein absoluter Moment der Freude hatte ich tatsächlich an dem Tag, als ich erfahren habe, dass ich dabei bin.
Mm.
Und eine absolute Erleichterung 3 Wochen später, als mir der Port entfernt wurde.
Mm-hmm.
Und der Port war vielleicht eine Woche draußen und wir kamen dann ziemlich im Flashback. Und mir ist es dann erst zum ersten Mal so richtig klar geworden, was das eigentlich für ein langer Kampf war.
Ja.
Und ich hatte mich dann Ende Juni, Anfang August damals bei der lieben Annette gemeldet. Die hatte mir auch sehr lieb damals geantwortet. Und ich bin dann Ende September letzten Jahres zum ersten Mal dann in die Selbsthilfegruppe Jung und Krebs im Wutachtal gegangen, bei der ich heute bin. Eine klasse Gruppe mit sehr vielen Menschen. Und während ich jetzt dieses Jahr, Anfang des Jahres, mich auf die Reha vorbereitet habe, die ich noch hatte, kam ich zum ersten Mal in den Gedanken, oder richtig in den Gedanken, ein Buch zu schreiben.
Oh.
An dem arbeite ich inzwischen. Eine Jahre wieder mal. Also ich schreibe das tatsächlich wirklich in aller Ruhe. Und hatte eben Annette damals gefragt, ob sie mir vielleicht Tipps hat, weil ich weiß, dass sie Autorin ist.
Ja, genau, ja.
Und sie hatte mich dann dazu inspiriert, mit ihr ein Interview zu führen, das, wie du vorhin erwähnt hast, ja auch auf Influencer öffentlich ist.
Ja.
Ach, Marvin Kessheimer. Und eben, ich hatte mir ein paar irgendwann gesagt, ich hab's hinter mir, aber es gibt auch genug Menschen in meinem Alter, wo Hilfe vielleicht brauchen oder wissen, wie kann ich in so einer Situation umgehen oder
absolut.
Ja, wie handle ich richtig und was mache ich?
Ja.
Und genau, und Annette hatte mich irgendwann noch an dich verwiesen, sagte sie, du wärst absolut ein genialer Kandidat für einen Podcast.
Mm.
Also gut, dann machen wir das, ne?
So schön. Total schön. Marvin, gibt es den Marvin noch vor der Krebsdiagnose und den Marvin jetzt? Also hast du dich verändert an sich oder hat der Krebs dich verändert?
Ja, also ich habe tatsächlich interessanterweise vor einer guten Woche mit einer sehr lieben Freundin ein Gespräch gehabt darüber und festgestellt, wenn man so möchte, der Marvin vor dem Krebs Und der Marvin mit dem Krebs. Leben nicht mehr. Den gibt es nicht mehr. Die sind. Ja, man könnte sagen. Mit der Diagnose. Und mit dem Tag danach waren beide innerlich gestorben.
Boah.
Sondern es gibt tatsächlich nur noch den nach dem Krebs, der in vielerlei Hinsicht nicht mehr so ist wie früher. Also ich meine natürlich, ich habe ab und zu eine freche Klappe.
Das darf man auch.
Absolut. Aber ich sehe viele was ich denke, auch kritischer als vorher. Ich reg mich nicht mehr so schnell über irgendwas auf.
Ja.
Sondern ich sag mir einfach, ja, mein Gott, dann ist es halt passiert und so what? Auch gut,
ne? Ja, genau.
Aber ich sehe vieles ernster als vorher und vor allem, ich muss auch sagen, inzwischen, wenn ich höre, oh, Dionel ist an Krebs erkrankt, ich reagiere nicht mehr so apathisch, so, oh mein Gott und ja und scheiße, sondern ich sag dann, Beleidigung erschafft ist, ist sehr gut.
Ja, ja.
Aber es zieht mich auch nicht mehr so runter. Weil, wenn man selber diese Erfahrung gemacht hat, man wird ein völlig anderer Mensch, der nicht irgendwie.
Absolut.
Man,
ja.
Man kann auch nicht mehr das Leben führen, das man vorher hatte.
Nein.
Das ist nicht möglich, weil dazu ist einfach dann zu viel passiert, was man. Man hat eine viel zu große Last auf seinen Schultern gehabt und man muss diesen alten Menschen, glaube ich, tatsächlich irgendwie ja vergessen, um den aktuellen Menschen zu haben.
Ja. Absolut. Ach, so, so schön. Ja, Marvin, wir kommen auch so langsam zum Ende des Interviews und ich danke dir schon mal für diesen Einblick, für diese so berührende Geschichte. Ich freue mich jetzt schon auf dein Buch, also sag mir unbedingt Bescheid, wenn es dann auf jeden Fall auch erscheint. Ich finde es total schön, dass du auch Mitglied bist bei Junge Erwachsene mit Krebs dann eben auch, dass es diese Vereine auch gibt. Es ist so, so wertvoll und es sollte wirklich noch viel, viel mehr solche Vereine geben. Also ich wusste das damals nicht bei der Diagnose. Ich war ja auch noch relativ jung. Ich gehörte auch noch zu den jungen Erwachsenen mit Krebs mit 37, als ich an Krebs City erkrankt war. Und ich finde das so wertvoll und auch, was du machst und dass du das anderen Menschen dann eben auch mitgibst. Also mach bitte genauso weiter. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal von ganzem Herzen. Sage ich danke, dass du hier warst. Danke für diese berührenden Worte auch, die mich auch sehr mitgenommen haben, aber eben auch sehr emotional nochmal gepackt haben. Und danke für diesen Mut auch, dass du das eben hier so ausgesprochen hast. Die letzten Worte, die gehören jetzt nur dir. Ich verabschiede mich schon mal und freue mich weiterhin natürlich auch von dir zu hören.
Also ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte, dass ich diesen Podcast machen durfte, weil es war jetzt das erste Mal für mich tatsächlich, einen Podcast zu machen und völlig ungewohnt, aber interessant. Und für alle, wo da draußen sind, wo betroffen sind, betroffen waren oder, naja, vielleicht, ich hoffe es natürlich nicht, aber vielleicht mal betroffen werden. Ihr schafft das. Lasst euch um Gottes Willen nicht unterkriegen. Und vor allem, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn es Menschen gibt, die euch bemitleiden für sowas, dann lasst sie gar nicht erst Teil in eurem Leben sein, dass das tut euch nicht gut und für die selber ist es, naja, es ist in Ordnung. Und glaubt immer an euch, dass ihr es schafft. Das ist nämlich der erste Schritt, dass ihr es schafft. Genau. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich Gast sein durfte bei der Nebenkennenbücher. Genau.
Ihr Lieben, wenn das nicht ein so berührendes Interview war, passend zu Ostern, denn ich habe mir jetzt gerade vorgenommen, diese Podcast-Folge wirklich am Ostermontag erscheinen zu lassen, am 1. April. Ich glaube, es ist eine ganz wundervolle Folge, weil sie eben sehr tief auch um den Glauben geht, um den Glauben eines jungen Menschen, Marvin, der eben mit 19 Jahren an Krebs erkrankt ist, an Kindernierenkrebs, der eine sehr bewegende Geschichte hinter sich hatte mit vielen Operationen, auch wurden Metastasen gefunden und der trotzdem diesen Weg daraus gefunden hat und die ganze Zeit immer voller Hoffnung war, obwohl wir mitten noch in Corona waren, 2022, und er auch einiges alleine durchmachen musste. Und mit so viel Liebe dieses Interview auch geführt hat, mit so viel Ehrlichkeit, mit so viel Mut, dann eben auch gerade in seinen jungen Jahren. Also ich zitiere Annette da auch sehr gerne, ein sehr junger, weiser Mann. Das denke ich genauso. Ich glaube, hier sitzt eine sehr alte Seele nur in dem Körper von Marvin bei uns. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du dir dieses Interview anhörst, wenn auch du eben eine Krebsdiagnose bekommen hast, wenn auch du noch relativ jung bist, du weißt nicht, wohin der Weg geht. Und dass dir dieses Interview von Marvin wirklich ganz, ganz viel Kraft gibt. Ganz viel Kraft eben auch, wie tief dieser Glaube sein kann, wie viel Hoffnung und Mut dieser Glaube dir auch geben kann und wie wichtig es ist, vor allem nicht aufzugeben. Und wie Marvin auch erzählt hat, dass es nicht mehr dieses Leben gibt vor dem Krebs, sondern es gibt das Leben nach dem Krebs und man hat sich eben sehr geändert und deswegen wünsche ich mir von Herzen, dass du dir dieses Interview anhörst und leb jeden Tag dein Leben, als sei es dein letzter. Ich weiß, manche mögen diesen Satz nicht, für mich ist er aber ausschlaggebend und definitiv so, so wichtig, dass es nicht selbstverständlich ist, morgens aufzuwachen und gesund zu sein. Und wenn du über diese Worte nachdenkst, ein bisschen mehr Demut in dein Leben bringst, ein bisschen mehr Dankbarkeit, dann wird sich auch vieles in deinem Inneren ändern, aber vor allem auch in diesem Äußeren. Und deswegen wünsche ich dir von Herzen frohe Ostern. Feier ein bisschen Ostern mit deiner Familie. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke dir fürs Zuhören. Wie immer, teil den Podcast gerne mit der Welt, sodass Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast, noch viel größer wird. Und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, dann melde dich von Herzen gerne. Ich verweise hier nochmal ganz kurz auf Kurvenkratzer. Man kann es nicht oft genug betonen. Und zwar ist die Influenza am Freitag, den 12.04. von 15 bis 19 Uhr, an am Samstag, den 13.04. von 9 bis 14 Uhr. Melde dich unbedingt an. Es gibt so ein fettes Package vorher, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß nicht genau, wie viele Kurvenkratzer es jetzt ist, ob es jetzt die dritte ist oder die vierte auf jeden Fall war. Durfte ich bei allen dabei sein und man kann so viel mitnehmen, man kann so viele tolle Menschen dort kennenlernen, also melde dich unbedingt an und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr auf eine neue Folge, wünsche dir jetzt von Herzen alles, alles Gute, eine wunderschöne Woche und wie immer, bleib gesund, deine Kendra.